Willkommen bei Future at its Best, dem Podcast für Visionäre, Macher und alle, die die Wirtschaft neu denken. Ich bin Petra Becker, Direktorin bei Atreus und spreche mit den mutigen und kreativen Köpfen, die schon heute an der Zukunft bauen. Innovativ, inspirierend und vorausschauend. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Heute bei mir zu Gast Alex Kocher von Kintauris. Alex ist, wie er von sich selber sagt, ein echter Silberrücken. Er war in mehreren Top-Management- und Geschäftsführerpositionen im Automotive tätig, zuletzt als CEO bei der Elektrobit. Und eigentlich war Alex schon längst in Pension, doch dann bekam er von einem guten Freund einen Anruf. Die Aufgabe und die Zielsetzung, Kintauris zu gründen, entsprach ganz seiner Passion. Er sollte die nächste Generation der Hardwareentwicklung mit bahnbrechenden Innovationen und Skalierbarkeit im RISC-V-Ökosystem für die Halbleiterindustrie voranbringen, um somit die Entwicklung dieser Industrie zu beschleunigen, unabhängiger und widerstandsfähiger in der heutigen großpolitischen Lage zu gestalten. Also, wenn euch das Thema interessiert, hört gerne rein, wie schnell alles ablief, wie groß Kintauris heute schon ist und wie es ist, dabei von den etabliertesten Unternehmen der Halbleiterindustrie, dem Who is Who, unterstützt zu werden. Heute bei mir im Podcast Future at its Best, Alex Kocher, der Gründer von Kintauris, ist heute bei mir. Ich freue mich riesig. Wir sind jahrzehntelange Weggefährten, kann man sagen, Alex. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute hier bei uns zu sein.
Danke für die Einladung, Petra. Ja, wir kennen uns schon eine ganze schöne Weile und haben ja auch einiges gemeinsam gemacht früher. Ja.
Wir kennen uns länger, als wir alt sind.
Genau, so muss man sagen. Ja, genau. gilt vor allen Dingen für dich.
Ja, magst du vielleicht mal kurz was zu dir sagen und Kintauris vorstellen?
Ja, Alex Kocher, mein Name. Ich bin, wie man vielleicht am Dialekt hört, Österreicher, aber auch schon 40 Jahre fast in München. Kintauris, das ist jetzt die Aufgabe, die ich seit knapp 2 Jahren habe. Nachdem man mich reaktiviert hat aus dem Ruhestand, ist ein Technologieunternehmen im Halbleiterbereich und hat zur Aufgabe, dass wir einen offenen Standard, einen offenen Prozessorkern namens RISC-V, dass wir den kommerzialisierbar machen. RISC-V kann man sich vorstellen, das ist sowas wie Linux in der Hardware. Open Source Linux, nicht? Und offener Standard in der Hardware, sehr genau spezifiziert, kann man verwenden, ohne Lizenz zu zahlen, wurde in Berkeley entwickelt 2010 und freigegeben 2015 und kann von jedermann verwendet werden, wird natürlich hauptsächlich in Academia eingesetzt und als Hardware-Beschleuniger, auch schon in milliardenfach in Standard-Prozessor-Produkten, aber noch nicht als Hauptprozessor. Und ist vergleichbar von der Technologie mit ARM. ARM kennt dann jeder, ARM, die Firma, die praktisch in der Embedded-Welt in jedem Prozessorkern drinnen ist. Mhm. Von der Technologie her ist RISC-V vergleichbar, aber eben offener Standard und hat kleine technische Vorteile, dass sie zum Beispiel viel besser für Applikationen anpassbar ist. Keine proprietäre Technologie ist, sondern ein offener Standard, ohne Lizenzgebühren deshalb zu verwenden ist. Und ja, hat ein von der Architektur her ist es wirklich vom Echtzeitprozessor bis hoch zum Datencenterprozessor eine Technologie mit einer Architektur. Da gibt es keinen Architekturbruch dazwischen. Das heißt, hätte auch Vorteile diesbezüglich. Der Nachteil, muss ich auch gleich dazu sagen, offener Standard hat immer halt den Nachteil, du kannst damit machen, was du willst. Dementsprechend sind dann natürlich auch die Applikationen und die Anwendungen, die Implementierungen vielfältigst. Mhm. Und das ist speziell in der Embedded-Industrie, wo man Prozessorkerne für kleinere Anwendungen hier und da einbindet, ob das jetzt die Waschmaschine ist, ob das jetzt im Auto auch die Bremse ist oder ob das der Fernseher ist, der die Steuerung macht. Fernseher hat sogar schon größere Stückzahlen, aber die Stückzahlen sind da nicht so groß, dass man halt wirklich das embedded macht. Und da ist weniger der Prozessorkern das Entscheidende als vielmehr die Anpassung in das Software-Ecosystem. Mhm. Und das ist ein bisschen das Problem. Je vielfältiger die Anwendungen, desto weniger standardisiert die Schnittstelle zur Software.
Ah ja, okay.
Und das ist natürlich dann ein Problem für die Kommerzialisierung dieser Produkte.
Ja, stark, Alex. Du, und sag mal, dann seid ihr ja jetzt neuer Wettbewerber zu einem etablierten Anbieter.
Ich würde jetzt einmal sagen, das wäre schön. Wir sind ein Startup, das jetzt 2 Jahre alt ist. Und wir sind gegründet von 6 prominenten Firmen. Ich versuche jetzt einfach im alphabetischen Reihenfolge zu nennen. Das ist Bosch, Robert Bosch GmbH. Das ist Infineon Technologies. Das ist NXP. Das ist Nordic Semiconductors. Das ist ST Microelectronics. Und das ist Qualcomm. Das heißt, es sind auf jeden Fall die großen europäischen Halbleiterhersteller plus Qualcomm und dann noch ein Mixkonzern wie der Bosch-Konzern, der natürlich auch Halbleiter macht.
Ja, aber die haben ja ein bestimmtes Interesse, diese Shareholder, dass die das machen, ne?
Ja, das Interesse ist eben, dass man sich weniger abhängig macht von einem Monopol. Denn man muss schon sagen, ARM ist ein Monopol. So gut die und so großen Respekt man vor der Leistung, die ARM über die letzten 35, 40 Jahre erbracht hat.
Ist das nicht ein britisches Unternehmen?
Ursprünglich britisch, aber der IPO war jetzt in den USA von ARM, gesponsert von Softbank natürlich ganz stark. Tolles Unternehmen, ganz klar, haben tolle Innovationen gemacht über die letzten 30 Jahre und auch wirklich dem Embedded-Markt wirklich weitergeholfen und vor allen Dingen auch dem mobilen Markt. Das heißt, du findest das in jedem Produkt drinnen, diesen Prozessorkern ARM.
Wow. Dann kann man euch aber künftig auch in jedem Produkt ja, wiederfinden.
Es gibt auch schon sehr viele Implementierungen von RISC-V. Wie gesagt, noch nicht als Hauptprozessor, aber als Beschleuniger. Snapdragon von Qualcomm, einer unserer Shareholder, hatte schon drinnen. Eigentlich jeder unserer Shareholder verwendet diese Technologie schon, aber eben nicht als Hauptprozessor. Immer nur als Beschleuniger für kleinere Arbeiten im System.
Das kann sich aber nur ändern.
Das soll sich ändern, hoffentlich.
Ja. Okay, super. Das heißt, jetzt wäre jetzt auch die Frage, wie kam man auf die Idee? Was war die Motivation, das zu machen?
Ja, das ist ganz interessant. Mich hatte ein gemeinsamer Freund aus dem schon selbstgewählten Vorruhestand zurückgeholt. Ich wollte nur mal Skifahren, Reiten, Golf spielen. Aber da hat er mal einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber eben mit einer sehr interessanten Aufgabe. Und die Aufgabe ist so entstanden, dass Ende 2020 zum Beispiel der Jensen Huang, der CEO von Nvidia, die Idee hatte, ARM zu akquirieren. Das war das erste Thema, das natürlich die gesamte Halbleiterindustrie
aufgeschreckt
hat. Da war Feuer am Dach, weil eben jeder seinen proprietären Kern schon abgekündigt hat und abhängig ist davon, ganz genau. Und das Zweite war natürlich dann Covid, das ist dann gleich draufgekommen.
Der zweite Schreck.
Der zweite Schreck, dass man eigentlich mit so einer Technologie, die man offen verwenden kann, auch Resilienz erzeugen kann gegenüber Lieferkettenproblemen, die man ja hatte im Lockdown. Ne? Und ja, das waren eigentlich so die Begründungen und natürlich die wirtschaftlichen Begründungen. Wenn du von einem Monopol abhängst, dann kann dieses Monopol mit dir machen, was es will. Und man sieht ja jetzt auch in der Strategie von ARM, dass da schon der eine oder andere Halbleiterhersteller nachdenken muss, warum dann gerade der Zulieferant dann eigentlich in Konkurrenz geht zu ihm selber. Ne?
Oh,
und das ist natürlich
die migrieren rein.
Genau, und das ist, glaube ich, so der Ausschlag, dass man das gemacht hat. Und du kennst es ja auch aus unserer gemeinsamen Vergangenheit, Automobilindustrie, da ist ein Monopol allein, eine Technologie allein ist nicht gewünscht. Man braucht immer ein Backup und eine Alternative ist ja auch gut für den Wettbewerb.
Ja,
also ich sage es jetzt einfach mal so, so toll die Leistungen sind, die ARM natürlich gemacht hat, jeder sucht natürlich irgendwann einmal schon nach einer Alternative.
Ja, klar. Und da bietet ihr was an, gesponsert durch eure Investoren oder wie ist euer Geschäftsmodell?
Ja, also zuerst einmal ist unsere Aufgabe, unsere Mission, dass wir diesen offenen Standard überhaupt kommerzialisierbar machen. Der Hintergrund ist, jeder kann den verwenden, wie er will und damit haben wir ein Problem für einen größeren Einsatz in der Embedded-Welt. Eben aufgrund der fehlenden Standardisierung Richtung Software-Schnittstelle. Das ist die erste Aufgabe, dass wir mit einem Partner, das Partner-Ökosystem in diesem Umfeld, RISC-V, sowohl auf der Software-Seite und vor allem auf der Software-Seite, aber auch auf der Generierung der IP enablen. Durch quasi Standards, basierend auf dem RISC-V-Standard. Der RISC-V wird ja von einer offenen Organisation, dem RISC-V International, gepflegt, definiert. Und auch weiter ausgebaut.
Okay.
Und du kannst dir das so vorstellen, das ist wirklich das Herz eines Prozessors. 42 Standardbefehle wie Multiplikation, Addition, Shift Left, Shift Links, wo du Softwarecode in elektrische Signale umwandelst. Das ist der Prozessorkern. Das hast du in jedem Prozessor drinnen. Und neben diesen 42 Standardbefehlen gibt es noch einen ganzen Sack voll, so 2500 Erweiterungen, die auch sehr gut spezifiziert sind. Und eine Erweiterung zum Beispiel ist eine Vektoroperation, die du brauchst für Datencenter-Prozessoren oder für künstliche Intelligenz, für Rechner, die künstliche Intelligenz rechnen. Und das kannst du konfigurierbar zusammenstellen, wie du das eben möchtest. Mhm. Ist schön für Forschung.
Okay, ja.
Aber für nachhaltige, für Industrialisierung schwierig, weil du hast ja teilweise Produktlebenszyklen vom Auto von 15
Jahren.
Das ist die Fertigung, aber genau, dann musst dann noch du ja noch bis End of
Aftermarket,
also
End of
15
life,
Jahre nach End of Life musst du es ja noch pflegen, ne? Und das heißt, du kommst dann sofort zu Produktlebenszyklen von 15, 20 Jahren hin. Und da musst du diese Technologie natürlich auch pflegen. Und das ist für Akademiker uninteressant. Ne? Die wollen ja jeden Tag was Neues haben. Was gut ist für Innovation, also tolle Plattform, aber eben für Kommerzialisierung mit Haken und Ösen. Und da muss man, und da sollen wir eben entsprechend moderieren und das Enablement machen im ersten Moment. Und dann natürlich auch an der Software-Schnittstelle Services an, zur Integration Services anbieten. Das ist unser Businessmodell im ersten Schritt.
Okay. Und darf man sich das dann vorstellen, dass ihr hauptsächlich gefundet seid durch eure Anteilseigner oder rechnet ihr dann auch auf SaaS-Modellen an eure Kunden, die wahrscheinlich hauptsächlich eure Anteilseigner sind, ab? Wie läuft das?
Also du hast schon das Wesentliche getroffen am Anfang. Wir sind gefundet, aber wir sind nicht als Non-Profit-Organisation gegründet, sondern als profitable Organisation. Das heißt, jetzt natürlich gibt's entsprechendes Seed-Funding, das wir starten können und auch erweitern können. Sind auch in hoffentlich jetzt dann ab dem kommenden Jahr in das eine oder andere öffentliche Projekt mit eingeschlossen, weil da auch ist dann auch ja politisches Thema, auch die Europäische Union interessiert ist, so wie das China ist an RISC-V, dass wir hier auch Resilienz generieren durch diverse Standardisierungen in diversen Märkten. Und wir sollen uns schon selber tragen können und werden das als erstes dann machen mit Zertifizierungen, Benchmarking-Services und Integrations-Services und auch Lösungen für Low-Level-Software-Enablement.
Und darf man sich das dann so vorstellen, dass ihr das in der Cloud zur Verfügung stellt? Oder?
Ja, ich meine, das Erste, so einen Chip zu produzieren, das zu entwickeln, designen und zu produzieren, das dauert ja immer ein paar Jahre.
Ja.
Und klarerweise wirst du das zuerst einmal simulieren und dementsprechend auch auf FPGA-Lösungen anbieten, aber in der Cloud klarerweise, um dann eben dem Produktentwickler dann die Möglichkeit zu geben, dass er schon seinen Softwarecode klarerweise entwickelt, weil auf den kommt es ja meistens
an. Interessant. Wow. Und sag mal, ist es dann nicht ein sehr politisches Umfeld aktuell? Ich meine, jetzt haben wir noch die Nixperia-Thematik, wo plötzlich so ein 40 oder 70 Jahre altes Gesetz in Kraft tritt in Holland. Spürt ihr das dann auch?
Im Moment noch nicht. Da sind wir noch, ich sage jetzt noch einen Schritt davor.
Segeln also, unterm Radar.
Wir segeln noch unterm Radar, wobei wir hatten gerade aktuell jetzt eine China-Reise gemacht, um dort auch das Marktumfeld kennenzulernen und auch zu schauen, wie wir dort reinpassen. Ja, ich sage jetzt einfach einmal so, da können wir uns einiges abschauen. Es ist so, die Technologie, also diese Events, die es gab, diese kosmopolitischen Events mit Lockdown, mit diversen jetzt mit diesen Kriegen, die wir haben, ne? Das rüttelt ja schon und jetzt auch mit den politisch unterschiedlichen Systemen.
Die unterschiedlichen Interessen, ne? Taiwan, China,
genau,
Europa,
Amerika.
Zölle, ja, so dieser Protektionismus, der hochkommt.
Der rüttelt schon einiges darum an der Stelle. Und da ist natürlich so eine offene Technologie schon interessant, um auch das als Basis zu nehmen für sich selber, auch in der Region Europa, wieder das, was wir ja schon lange weggegeben haben, Chip-Design
leider,
vor allen Dingen, auch vor allen Dingen im Logik-Design, im größeren Logik-Design,
also
dass
da,
wir das wieder aufbauen.
Also da, wo die Intelligenz eigentlich ist, ne? Oder?
Jein, also
oder
du kannst ein großes Datennetzwerk machen, aber es gibt ja auch sehr viele Lösungen mit Edge AI, also mobile Lösungen im Auto und so weiter, wo du jetzt nicht den großen NVIDIA-Prozessor brauchst, aber trotzdem, dieses Know-how ist größtenteils ja schon aus Europa abgewandert. Ne? Das ist das 80% dieses Logik-Designs wird in USA gemacht und gefertigt wird es zu 95% in Asien. Ne? Mhm. ob das jetzt Taiwan ist oder Südkorea, ne? Das ist und jetzt auch verstärkt in China. Mhm. Und China wird ja politisch abgeschnitten von diversen Technologien und die bauen, die nutzen natürlich so einen offenen Standard super aus und mit voller Macht gehen die rein und agieren. Und wir sehen das, erkennen das, aber wir diskutieren leider noch ein bisschen zu lang. Und das,
wir reagieren noch nicht, ne?
Nein, und wenn, dann tun wir höchstens reagieren, aber nicht agieren. Ja. Das ist ja auch ein Problem aus meiner Sicht. Und das ist ein bisschen schade, weil sehr viel System-Know-how da ist, sehr viel anwendungsspezifisches Know-how und eben diese Technologie schon auch prädestiniert wäre, das einzusetzen, auf der was aufzubauen. Das braucht man unbedingt, weil du kannst da heutzutage kein Produkt mehr vorstellen ohne Logik drinnen, ne?
Alex, du hast extrem viel gesehen. Du warst schon in mehreren Geschäftsführerpositionen, Vorstandspositionen und hast viel mit Leuten zusammengearbeitet. Woran liegt es, dass wir momentan so zuschauen sind? Das trifft ja nicht nur für das Beispiel, das du gerade angesprochen hast, sondern das gilt ja ein bisschen für mehr, ne? Hat man das Gefühl, schauen wir so zu? Ist das das, was wir selber reflektieren? Ist es wirklich so?
Ja, eine klare Antwort darauf zu geben, fällt wirklich schwer. Weil ich eher ungeduldiger Mensch bin und dann anfange zu agieren, klarerweise. Also ich verstehe viele Dinge nicht. Wenn man jetzt so auf große Konzerne schaut, warum, wo da die Probleme sind, also speziell, schauen wir einfach einmal in die Automobilindustrie. Klar, da sind Werte da, die jahrzehntelang schrittweise verbessert wurden und wo der Erfolg ja der Verbesserung recht gegeben hat.
Ja.
Jetzt gibt's natürlich schon mit künstlicher Intelligenz, mit diversen anderen Technologien, grundsätzlich auch schon mit dem Internet, mit den mobilen Technologien, Disruptionen, an die du dich anpassen musst und wo natürlich schon eine gewisse Risikobereitschaft notwendig ist, um dort reinzuspringen. Und da mangelt es uns manchmal ein bisschen, wohl wissend, dass, wenn man mit vielen Leuten und Kollegen spricht, dass die sagen, ja, so wie es jetzt, wie wir es immer gemacht haben, geht's nicht mehr.
Und allen geht's zu langsam irgendwie, ne?
Aber man bleibt halt dann doch bequem sitzen, weil es offensichtlich der Druck noch nicht hoch genug ist, dass man sich doch bewegt, ne? Und das, ich sag das jetzt einfach manchmal so, wenn du einmal bequem wirst, ne? Und es ist halt bequem am
Komfortzone.
Am Pferd zu sitzen, als selber zu laufen, ne? Es ist immer bequemer,
sich tragen zu lassen,
ja. Und ich weiß nicht, ob der Vergleich vielleicht passt. Das ist das eine. Und wie gesagt, der Druck jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt China nimmt als Beispiel, die laufen ja wirklich Gefahr, von Technologie abgeschnitten zu werden.
Ja.
Und die müssen einfach agieren. Ne?
Das ist ja auch immer die Gefahr in Richtung Taiwan, ne? Dass die dann irgendwann mal politisch aus dem Thema heraus agieren können.
Ja, aber schon allein, dass die von ARM und von anderen Technologien abgeschnitten werden durch diverse politische Aktionen von, sei es jetzt USA oder anderen Regionen, zwingen die zur Handlung. Und dann ist natürlich auch die Kultur so, die gehen dann mit Vollsteam rein. Und auch wenn sie Fehler machen, das kommt ja auch noch dazu, Dann verbessern
die
sie
wieder neu an, ne?
Verbessern die das einfach, analysieren und gehen sofort rein, nutzen die größten Technologien, die besten, die neuesten Technologien, um schnell zu sein.
Ja. Und in dem ganzen Thema, vielleicht nochmal zurück auf deine Anteilseigner, auf die Shareholder von dir, die haben ja auch alle unterschiedliche Interessen.
Ja.
Wie bringst du die denn alle zusammen?
Ja, ich weiß jetzt, gut, ich meine, das eine ist natürlich der Druck des Faktischen, klarerweise, den kann ja keiner ignorieren. Es gibt auch den einen oder anderen, die sich schon ganz klar da bekannt haben dazu und ihre proprietäre Technologie einfach abkündigen, wie es jetzt ein Infineon, der geht voll Steam auf diese RISC-V-Technologie, hat er auch schon öffentlich announced. Andere sind dann noch ein bisschen zurückhaltender. Wobei ich aber sagen muss, dass jeder von den Shareholdern die Technologie einsetzt und die bewertet.
In unterschiedlicher Beschleunigung.
In unterschiedlichen Applikationen natürlich auch. Und dann ist es das menschliche Problem, dass man halt klarerweise, vielleicht haben sie deswegen auch so einen alten Silberrücken geholt, der einfach einmal auf den Tisch schaut und sagt, jetzt ist aber Ruhe. Und jetzt machen wir das, jetzt gehen wir in diese Richtung. Nein, ich sage jetzt einfach einmal so, es ist ein argumentativ basiertes Thema und eine Notwendigkeit, sage ich ganz einfach, für die Industrie eine Alternative aufzubauen und zu enablen.
Sehr stark. Und was war deine Motivation, Alex? Ich meine, du könntest jetzt, wir haben gerade über die Jahreskarte im Skigebiet XY gesprochen.
Ja, genau. Im steirischen Skigebiet. Im schönen Skiamatee Schladming, genau. Ja, genau. Wo ich jedes Jahr im Januar dort bin, nach Kitzbühel das Night Race anzusehen. Ja, nee, also es ist, meine Motivation ist eigentlich, gut, ich habe sehr erfüllende erste Karriere hinter mir. Hab dort sehr viel Spaß gehabt, auch Erfolg, muss ich sagen. Schöne Zeit gehabt. Und hab dann nach einer gewissen Zeit des Vorruhestands, des Genießens, eben den Anruf unseres gemeinsam geschätzten Freundes auch genossen an der Stelle, weil das wirklich ein Thema ist, das hat einfach Sinn, das macht Sinn. Also eine Alternative aufzubauen zu einem Monopol macht absolut Sinn. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, du weißt ja, ich habe leider keine, meine Frau und ich, wir haben keine eigenen Kinder. Es macht riesig Spaß, mit jungen Leuten zu arbeiten.
Ja.
Also das treibt mich auch an, weil du da einfach ja wieder nachdenken musst. Du kommst aus deiner Komfortzone raus. Du musst da Antworten geben und musst auch vielleicht einmal sagen, okay, machen wir es vielleicht genau so. Und nicht so, wie du das dir immer eingebildet hast. Und solange du noch einen Mehrwert beitragen kannst, nicht? Und die jungen Leute auch ein bisschen anleiten kannst, ist das ein super tolles Ergebnis. Und ich glaube, der dritte Punkt, der mich auch gereizt hat, ich bin ja in meiner früheren Karriere immer in existierende Organisationen reingekommen. Mhm. Das ist natürlich bequem, wenn du ein, zwei Assistenten rundherum hast, nicht als Geschäftsführer. Hier durfte ich was Neues aufbauen als erster Mitarbeiter, alleine von null auf. Und jetzt sind wir innerhalb von ein Dreivierteljahr, kann man sagen, 20 Mitarbeiter an zwei Standorten in München und in Granada, in Spanien, in Andalusien. Und ja, das macht riesig Spaß.
Wie kommt es dazu, dass ihr in Andalusien sitzt, weil da Pferde sind? Oder ich meine, du musst jetzt dazu sagen, dass du ein großer Pferde- oder ein Reitfan bist.
Ja, speziell iberische Pferde, ja. Aber nein, das hat mit Pferden überhaupt nichts zu tun. Die Leute, die ich da unten akquiriert haben als Andalusier, Hardcore-Andalusier, die haben mit Pferden überhaupt nichts zu tun, was ich überhaupt nicht verstehe. Aber unabhängig davon, das war einfach mein persönliches Netzwerk. Mhm. Leute, die vom Skillset her gepasst haben, Halbleiter-Erfahrung.
Ja, muss ja schon sehr spezifisch wahrscheinlich sein.
Ne? Und die ich auch kannte, denen ich vertraue. Und dann hat es gepasst. Und dann ist es natürlich auch, Spanien, muss man dazu sagen, ist auch in Bezug auf RISC-V einer der Hotspots in Europa.
Ah, okay.
Und dementsprechend ist da natürlich auch ein entsprechendes Umfeld, wo wir auch
Ressourcen... Wo du Kompetenzen vorfindest.
Genau.
Ne?
Ja, die Universität in Granada spielt auch eine Rolle, fokussiert sich ein bisschen auf AI. Mhm. Und mit der Hochschule hier und mit dem TUM sind wir da auch dabei, dass wir Verbindungen schaffen, damit wir entsprechende Projekte machen. Also es ist ein interessantes Umfeld, passt eigentlich ganz gut.
Super.
Und Wahnsinn. Die Pferde, das hat mich selber ein bisschen enttäuscht, habe ich denen schon vorgeworfen. Aber dafür haben sie mich in Spanien zum Skifahren auf die Sierra Nevada mitgenommen. Also das ist ja auch mal was Neues. Denkt gar nicht, dass man noch...
Genau. Ja, Wahnsinn. Ja, na, hast du vielleicht aus der Phase heraus, Alex, hast du da Tipps für andere Gründer? Jetzt, wo du sagst, du hast von einem auf 20 Mitarbeiter skaliert, 3 Standorte. Es gibt ja viele junge Menschen, die davon träumen, ein Startup zu gründen. Jetzt bringst du wahnsinnig viel Erfahrung mit. Ich meine,
ich sage jetzt einmal, wir sind schon ein sehr, sehr spezielles Startup, weil wir nicht von den Mitarbeitern gegründet wurden, sondern von den Shareholdern selber und ich dann im Prinzip der angestellte Geschäftsführer bin. Insofern sind das jetzt Tipps, die man relativ, aber ich glaube, das Wichtigste ist, man muss von einer Sache begeistert sein, wenn man was macht. Ne? Das heißt, es muss schon für einen Sinn machen, dass man da reinspringt. Und dann auch, dann werden auch Energien frei und dann kann man auch Leute begeistern. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, das man da hat. Klarerweise muss man dann das Handwerkszeug bringen, wenn man Geld sucht. Also bei uns war ja zuerst einmal ein Seedfunding da und dann, wenn sich so im Shareholder-Kreis, der Term kommt nicht von mir, sondern von einer Shareholder, wenn so 6 Elefanten da sitzen, ne, dann ist natürlich auch die Strategie und die Mission, die jetzt zur Gründung der Firma da ist, mehr oder weniger genau definiert. Mhm. Das heißt, man beginnt zuerst einmal diese Mission und die Strategie zu definieren. Und da ist es extrem wichtig, und ich muss da einen Sprung machen, weil eben das Geld schon da ist. Also wie man jetzt zu Geld kommt, das ist eine andere Geschichte.
Ihr müsst es nicht am Kapitalmarkt, genau. Ne? Ihr habt eure
Anteilseigner. Im Moment nicht, genau. Ja. Aber dann ist es extrem wichtig, transparent die ganzen Prozesse aufzustellen und zu führen, wie man jetzt die Strategie entwickelt, was man tut. Das kann ich auch aus meiner Vergangenheit, aus meiner ersten Karriere auch sagen, das ist das Entscheidendste, dass du das Vertrauen deiner Shareholder gewinnst in dem, was du tust und auch immer wieder begründest, warum du was tust. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, Transparenz herbeizuführen und natürlich dann dort, wo Abstimmung notwendig ist, lästig zu sein, dass man zu dieser Abstimmung kommt und zu dieser Entscheidung kommt. Also das ist, glaube ich, das sind die Prinzipien, die immer gelten und die immer zum Erfolg führen. Mhm. Unabhängig davon, dass man natürlich, wenn man was Neues macht, nie sicher sein kann, ist das das Richtige. Ne? Und auch hier ist es schon interessant, weil der Markt ja in dem Sinn noch nicht existiert. Ne? Also den Markt zu generieren, ist eine Herausforderung, weil die großen Konzerne in ihrem bisherigen Markt sehr gute Prozesse haben.
Ja, klar.
Aber die sind nicht notwendigerweise die Prozesse, die man braucht, um den neuen Markt zu bedienen. Ne? Und das ist auf jeden Fall das Spannende, sage ich jetzt einfach einmal. Da gibt's keinen Tipp, den man macht, sondern einfach nur, wenn du dran glaubst, mach es einfach. Und setz dich da durch, dass du auch die Energie so einsetzt, wo du glaubst, das ist jetzt das Richtige. Und lass dich da auch nicht beirren, durchaus anleiten und hör zu, wenn du gewarnt wirst. Aber steh zu dem, wo du glaubst, das ist das Richtige. Ne? Das ist der Tipp, den ich geben würde. Ich meine, es ist interessant, was ich jetzt durch die 2 Jahre gelernt habe.
Würdest du rückblickend was anders machen, nee. Alex?
Also meinst du jetzt von dem Startup?
Ja. Also, so auch nicht,
also
wahrscheinlich.
Also vom Startup. Ja, ich meine, du kannst immer Kleinigkeiten ändern. Da rückblickend bist du immer gescheiter, als wenn du das vorne machst. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir sehr vieles ganz, ganz vernünftig gemacht, sage ich einmal. Das Feedback ist entsprechend gut an der Stelle. Aber was interessant ist zu beobachten ist, und das ist ein Vergleich, der ja in mehreren Büchern über Startups und Innovationen geschrieben wurde, bei großen Konzernen, die halt etabliert sehr erfolgreich sind in ihren Märkten, hat man manchmal das Gefühl, dass Prozesse dazu da sind, Fehler zu vermeiden und das schwächste Glied mit einzubinden, dass es ja keinen Fehler macht. Provoziere ich manchmal meine Shareholder. Und beim Startup ist es genau andersrum. Ne? Da giert man auch nach Prozessen, aber da werden Prozesse verwendet, um sich zu verbessern. Fehler sind erlaubt. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Ne? Man ist dann viel schneller, also wieder China, Europa.
Ja, das ist ein Augenöffner. Also muss man
einfach Prozess will, weil man einfach effizienter ist. Aber es sind Fehler erlaubt. Und man macht dann Fehler, klarerweise, weil das ist ja noch ein neuer Markt, den man entwickeln will. Aber du verbesserst dich sofort, du analysierst es und änderst es und adaptierst dich auch sofort. Im kleinen Team ist es ja auch viel einfacher als in einer großen Organisation, ganz klar.
Da sind die Prozesse noch keine Leitplanken. Ne?
Da sind die keine Leitplanken und eben nicht die, die das schwächste Glied mit einbinden, sondern da geht es darum, dass man sich noch viel, dass man sich eben den Freiraum schafft, dass man wirklich kreativ bleibt und wächst. Ja, genau.
Ja, stark. Super. Alex, letzte Frage. Wie stellst du dir jetzt auch mit der Perspektive, du siehst so viel, ihr seid auch in einem sehr spannenden Umfeld, geopolitisch ist das ja ein wahnsinnig brisantes Thema. Wie denkst du, sieht es in den nächsten 5 bis 10 Jahren bei uns aus?
Ja, also ich glaube, dass wir schon ein bisschen mehr bereit sein müssen, über unseren Schatten zu springen, ein bisschen aktiver zu werden. Die Zeiten des uneingeschränkten Erfolges, nur nach oben zu gehen, die sind, glaube ich, vorbei. Wir müssen akzeptieren, dass sich
andere
Spieler deutlich etablieren. Wir müssen, meiner Meinung nach, Technologien dürfen wir nicht im ersten Moment einmal nur das Schreckensgespenst sehen, nicht künstliche Intelligenz, nur als Schlagwort. Wir müssen damit lernen, umzugehen und das anzuwenden. Dann kannst du es auch richtig einsetzen, ne? Es ist man kann es als Werkzeug bezeichnen, ist vielleicht limitiert so ein bisschen und man muss es mit Sicherheit sehr kritisch betrachten, aber das generiert unheimliche Effizienz, wenn du damit lernst, umzugehen. Und damit schaffst du dir selber Freiraum und auch Freiraum für andere Tätigkeiten.
Ja, klar.
Und auch Geschwindigkeit. Und das Dritte ist, glaube ich, dass wir ja klar, ganz klar in einem Hochland leben. Mhm. Wir brauchen solche Werkzeuge. Ne? Man vergleicht das immer, früher hat man diese lästigen Arbeiten in Niedriglohnländer abgeschoben. Ne? Mhm. Jetzt, warum wehre ich mich so gegen diese künstliche Intelligenz, die macht es jetzt als Maschine, dass sie mir diese Arbeiten abnimmt? Und ich muss kritisch, immer kritisch mit dem Werkzeug umgehen, denn du kannst jede Technologie so oder so einsetzen,
ja, absolut,
ganz klar.
Ja. Mhm.
Aber man kann es in großem Maßstab
positiv nutzen,
ja, um Effizienz zu generieren, um Freiräume sich zu schaffen, um schneller zu werden. Und das braucht man unbedingt. Mhm. Denn der Speed, der in anderen Regionen, speziell jetzt in China, mhm, jetzt in meiner Industrie passiert, der ist immens. Man sieht es auch im Automobil. Ne?
Mhm.
Und ich war jetzt selber nach dem Corona, ich war das letzte Mal in meinem früheren Job knapp, also einen Monat vor Corona-Shutdown in China, das letzte Mal. Und wenn ich jetzt meine früheren Kollegen, die ich treffe und Geschäftsfreunde, die regelmäßig drüben sind, oder jetzt meine Kollegen, die letzte Woche drüben waren, das Bild hat sich dort komplett geändert. Jetzt rein von nur das Straßenbild von den Autos, die da drum fahren. Ne? Das sind jetzt hauptsächlich chinesische Fahrzeuge drinnen, und zwar jetzt nicht die Low-Cost, sondern die Mid-High-Range-Autos. Also ganz, ganz eine andere Geschichte und einfach nur innerhalb dieser wenigen Jahre so ein Wechsel in dem Bild. Gigantisch.
Ja.
Und das dürfen wir einfach nicht ignorieren. Ich glaub nicht, dass wir irgendwelche Defizite haben im Know-how und im Wissen um das, aber wir scheuen uns oft in der Anwendung von neuen.
Stehen uns selber ein bisschen im Weg.
Und da stehen wir uns im Weg, diskutieren rum, anstatt dass wir auch vieles einfach nur mal probieren. Ne? Mhm. Und dann mit dem Probieren dann auch diese Fehler ausmerzen. Also das, und da machen wir schon ein bisschen Sorgen. Da könnt ihr jetzt mehrere Beispiele erzählen, wo ich dann einfach erschrocken bin, dass auch die junge Generation wirklich einfach einmal da erstaunt ist, was man mit automatischer Code-Generierung machen kann,
mhm,
und Angst haben, das einzusetzen, anstatt dass man froh ist, dass man eben dieses blöde Codieren, Dokumentieren und Testsequenzen schreiben
nicht mehr
machen muss. Das macht die Maschine schon.
Geil.
Und ich kann mich auf andere Themen fokussieren. Mhm. Ne? Also das, da wär's schon noch ein Wunsch, und da treibe ich auch natürlich meine Leute und wäre auch von denen angetrieben, was ich auch sage, dass ich das mache. Ne? Und das ist gut. Das kann man auch im praktischen, im privaten Leben verwenden. Ne?
Ja, absolut. Nee, ich finde, also das ist bei uns ja auch immer sehr erfrischend, was es alles gibt.
Absolut.
Also eins würde mich noch interessieren. Steckt hinter dem Namen Kentaurus eine besondere Bedeutung? Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen.
Also, das hat einer unserer Shareholder, der in der Gründungsphase dabei war und einen Shareholder vertreten hat, hat diesen Firmennamen generiert. Es ist ein Kunstwort.
Ah, okay. Mhm.
Aber Quint ist halt die römische Quint, und Taurus ist der europäische Stier, nicht der griechische Stier. Also es war schon ursprünglich, man kann jetzt RISC-V, oder es waren ursprünglich 5 Shareholder, die das gegründet haben. ST Microelectronics kam erst im letzten Jahr im Sommer dazu, mhm, als Sechster. Also es waren ursprünglich 5 Gründungsmitglieder. Das kann man als 5 nehmen oder eben RISC-V als diese 5. Und der Taurus, es war schon auch ein bisschen europäisch orientiert, obwohl Qualcomm auch drinnen ist, dass man hier wieder die Technologie, das Logikdesign stärkt, die Halbleiterindustrie stärkt in Europa. Das ist so der Hintergrund, aber es ist ein Kunstwort.
Also das ist ein super Schlusswort, Alex, und zwar, dass man die Halbleiterindustrie in Europa wieder stärkt, finde ich super, und bin ich auch der vollen Überzeugung, dass das mit eins der wichtigsten Themen hier bei uns ist, und es ist sehr schade, dass wir das über Jahre nicht so forciert haben wie in Japan oder in Amerika. Und mir hat es total viel Spaß gemacht. Das war so ein technisch tiefes Interview, aber auf der anderen Seite so wahnsinnig kurzweilig, Alex. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, ja.
Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
Danke.
Und ich glaube, in ein paar Jahren seid ihr dann in allen vertreten.
Das hoffen wir. Also zumindest arbeiten wir dort drauf hin.
Da bin ich mir absolut überzeugt.
Danke.
Danke, Alex. Vielen Dank an euch für das Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr Fragen oder auch Anregungen habt, kontaktiert uns gerne direkt. Wir haben wie immer die Kontaktdaten unten in die Shownotes gepackt. Lass mich an dieser Stelle auch erwähnen, der Podcast ist möglich durch meine Rolle als Direktorin bei Atreus. Atreus ist eine Personalberatung für Interim-Management und wir bieten Top-Manager zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn auch ihr hier Themen habt oder Engpässe, dann kontaktiert mich gerne. An dieser Stelle sage ich Tschüss und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.